Compassion präsentiert Kommentar, der Meinungspodcast zu den aktuellen Themen in der Kommunikationsbranche.
Herzlich willkommen zum Compassion Podcast. Mein Name ist Alexander Güttler und ich bin nicht alleine hier. Ich freue mich sehr, dass wir heute Besuch haben, Ulrike Germann. Und sie macht es einem recht leicht, sich vorzustellen, weil sie hat das in ihrem eigenen Buch getan. Da geht es um das Thema Disruption, da geht es um eine neue Organisationsform, die Communication Organization, und ihr Buch heißt Disrupt Your Communication. Innovativ, digital, kommunikativ. Ulrike Germann hat in dem Buch selber sich beschrieben, auf einer Seite als Hybrid Worker based in Düsseldorf mit zwei Teenagern und einer Vespa, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz herzlich willkommen hier bei uns. Was soll denn da disruptiert werden? Was ist so, ist es möglich, so ein bisschen den Kern Ihrer These vielleicht als Einstieg zusammenzufassen, Frau Germann?
Ja, sehr gerne. Guten Morgen an alle Zuhörer und Herrn Professor Güttler. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mit der Vespa bin ich tatsächlich ständig unterwegs in Düsseldorf. Ich liebe es und ich liebe La Deutsche Vita. Mein Buch, Disrupt Your Communication, richtet sich an CEOs. Also fälschlicherweise wird oft gedacht, es richtet sich an Kommunikatoren. Die brauchen eigentlich keine Disruption. Die stecken mittendrin und alle vollziehen das, oder die meisten haben es auch schon sehr, sehr gut gemacht. Es geht um die Disruption, eigentlich das Geschäftsmodell von Organisationen neu zu denken. Sie müssen in Zeiten wie diesen, wo wir Herausforderungen wie Klimawandel, Digitalisierung, Fachkräftemangel und haben, sich neu aufstellen und eigentlich ein weißes Blatt Papier nehmen, ihre Organisation neu denken. Und Kommunikation hat da einen wesentlichen Anteil und die muss in Unternehmen, in Organisationen disruptiert werden.
Versuchen wir das mal konkret zu machen. Organisation neu denken. Was ist das, was da tatsächlich konkret geschehen soll? Sie haben da ja eine Organisationsform versucht zu entwerfen oder entworfen. Vielleicht beschreiben wir die mal ein klein wenig. Was ist da anders als das, was wir so herkömmlich erleben?
Also herkömmlich haben sie immer noch Organisationen mit sehr starren Gebilden. Es sind feste Außenwände. Man achtet darauf, dass die Organisation das nichts nach draußen dringt. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Sie haben viele Silos, viele Hierarchien und das muss abgebaut werden. Vor allen Dingen, wenn die Hierarchien Blockaden bewirken. Ja, also das kann sich heute eigentlich keiner mehr wirklich leisten. Von daher haben wir die Communicative Organization als eine Art Netzwerk erfunden. Sie basiert auf vielen wissenschaftlichen Ausarbeitungen von Harvard-Professoren. Ein Großteil basiert auf einer Langzeitstudie, einer qualitativen sowie quantitativen Studie der Lund-Universität in Schweden. Und wir haben eigentlich daraus die praktische Umsetzung gemacht. Und Kommunikation, Transparenz und Kollaboration, das sind so die wesentlichen Charaktere. Man sollte alle Stakeholder heute nicht nur informieren, sondern auch wirklich einbinden und wirklich wie ein Netzwerk sein Unternehmen ausrichten. Dann ist man flexibel und digital fit für die Zukunft.
Versuchen wir uns das vielleicht mal, Sie haben auch einige sehr schöne Beispiele in Ihrem Buch gebracht, weil Sie sagen, Kommunikation spielt da im Kern eine viel größere Rolle bei diesen Arten von Netzwerken als bei Organisationen in der Vergangenheit. Und wir haben ja da alle das Bild einer Pyramide oder einer Matrix vor Augen. Und ich gucke gerade für unsere Zuhörer auf ein Bild. Da ist bei Ihrem Modell der Nukleus in der Mitte und da drumherum gibt es dann verschiedene Teams, Cluster, Clouds, was auch immer. Warum ist denn das da auf einmal in der Mitte? Wie funktioniert das? Und da gibt es ein komisches Wort, das müssen wir uns bei der Gelegenheit erklären, das heißt Ginkgo oder Ginkgo. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was das mit dem Nukleus da in der Mitte macht.
Okay, also das mit dem Nukleus, das kennen Sie ja bei Compassion, weil Sie wenden eigentlich ja schon diese Organisationsform seit geraumer Zeit an. Das heißt eigentlich die Geschäftsführung, die Leitung, diejenigen, die wirklich verantwortlich sind fürs Geschäft und auch alles steuern müssen. Die sind nicht mehr irgendwo oben an einer Spitze abgeschottet durch Hierarchien und zweite, dritte Führungsebene, sondern die gehen in die Mitte. Die sind der Kern und Sie sind dadurch viel besser involviert in alle Prozesse. Sie sind leichter ansprechbar für alle Mitarbeitenden. Und das muss auch sein. Dazu ganz kurz ein Schwenker aus verschiedenen Interim-Mandaten, die ich hatte. Ich habe immer wieder gesehen, dass der Vorstand gar nicht richtig informiert war, was passiert denn wirklich am Point of Sale oder womit beschäftigen sich manche Teams. Und ich weiß nicht, welcher Vorstand sich das heute noch leisten möchte, dass er nicht weiß, was in seiner Organisation tatsächlich los ist. Von daher halte ich es für dringend notwendig, dass wir uns verabschieden von C-Suiten mit dicken, holzbetäfelten Türen und Lederbeschlagen, wo dann der Vorstand ganz oben regiert, sondern dieser Teamgedanke, der muss viel mehr gelebt werden. Damit bin ich dann auch bei den anderen Teams. Diese Abteilungen und Silostrukturen sollten ersetzt werden durch wirklich Teams. Und zwar ist es in der Communicative Organization so, dass sie nicht mehr funktional arbeiten, sondern prozessual. Ja, also es geht mehr um die Projekte und daran, gemeinsam zu wirken. Wenn neue Projekte kommen, kommen Mitarbeitende aus unterschiedlichen Teams zusammen, je nachdem, wie es passt. Und sie haben eine unglaubliche Flexibilität. Das macht sie viel schneller, als jeder Wettbewerber heute ist. Und dadurch können sie sehr simpel und effizient und vor allen Dingen schnell Prozesse verwirklichen.
In der Tat ist das ja unserem Beyond Agile nicht so ganz fremd. Wenn ich Sie richtig verstehe oder so wie wir es auch leben, ich habe eine Vielzahl von mehr oder minder selbst organisierten Teams auf einzelnen Kundenprojekten und die greifen auf einen Kern, einen Nukleus von Services, einer Geschäftsführung, aber auch verschiedener Serviceabteilungen, von Controlling bis Marktforschung zurück und haben dort das Backing, aber das kommt nicht mehr von oben als Vorgabe, sondern die greifen quasi zu, wenn sie etwas brauchen und tun dies in einem Rahmen pragmatischer Vorgaben, die allerdings auch immer wieder angepasst werden können. Das leuchtet mir ein, das kann ich auch aus der Erfahrung sagen, wir machen das ja bei vielen größeren Unternehmen auch, überall dort, wo es um Marketing, Sales-Abteilung geht, ist das kein Problem. Bei großen Beratungen, bei Anwaltskanzleien, bei allem, was irgendwie Professional Services, wie man es ja so schön neudeutsch auf der Welt nennt, ja, Klappt das wunderbar. Ja. Wir können ja mal kurz einen Exkurs wagen. Wäre das auch ein Konzept, was wir uns in einer Blue-Collar-Organisation vorstellen können, wo vielleicht die Projekte sehr einheitlich sind, weil da immer noch langweilige Autos vom Band rollen etc. Wir reden ja jetzt bisher, vielleicht muss man sich auch darauf bescheiden, von einem sehr projektbezogenen Geschäft, was ein Teil der Weltwirtschaft inzwischen ist, ganz ohne Frage, der gesamte Finanzbereich, der gesamte Insurance-Bereich etc. Würden wir da was sehen, Frau Germann, wie man das auch in Richtung Blue-Collar entwickeln kann?
Also definitiv, weil die Communicative Organization ist skalierbar. Sie können sie für jede Branche anwenden. Sie können sie vom kleinen Unternehmen, ich sag mal 20 Personen aufwärts, bis hin zum multinationalen Konzern anwenden. Es ist natürlich bei einem Großkonzern schon ein großer Kraftakt, das umzusetzen, darauf umzustellen. Da gibt es viele Veränderungen, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, Herr Professor Dr. Göttler. Aber funktioniert in allen Bereichen, auch mit Prozessketten in allen Branchen. Also Sie können vielleicht nicht jedes einzelne Modul ersetzen, aber manche Dinge sind ja auch gut. Ich bin ein großer Fan von bewahre Gutes und verändere Schlechtes. Aber vielleicht können Sie auch mal erzählen, welche Erfahrungen Ihre Unternehmen denn gemacht haben. Mich würde das sehr interessieren zu hören. Sie haben diesen Prozess ja eigentlich schon lange umgesetzt bei Ihnen und auch bei Ihren Kunden. Wie war denn die Resonanz? Kommen die damit gut zurecht?
Die Resonanz war am Anfang miserabel. Also man muss einfach sehen, als wir vor 8 Jahren gestartet sind und ich persönlich dachte, alle schreien Hosianna vor Begeisterung, alle vor Panik davongerannt. Also der Umgang mit Freiheit bringt die hässliche Schwester der Verantwortung sehr stark ins Spiel. Und in eigenverantwortlichen Teams zu arbeiten, bedeutet ja nicht weniger arbeiten oder mehr Demokratie, sondern mehr Effizienz und ehrlicherweise teilweise mehr Härte. Einen deutlich direkteren Leistungsdruck. Am Ende verdient man erheblich mehr Geld Und man arbeitet auch sehr viel lustvoller zusammen. Für die Menschen ist es lustvoll, die Verantwortung mögen. Unsere Erfahrung war, dass das nicht bei allen der Fall ist. Und eine weitere Erfahrung, die ich glaube, da würde ich widersprechen, die nicht nur Großkonzern ist, sondern die auch bei Kleinen und bei Mittelständlern so ist, dass viele nicht damit umgehen können oder wollen, wenn sie ihre Schulterklappen, ihre Epauletten gegen wechselnde Teamrollen eintauschen. Ich persönlich hatte dann vor 10 Jahren, glaube ich, das ist schon damals wie alle wahrscheinlich den Lalu gelesen, Reinventing Organizations, und dachte, boah, das ist aber eine tolle Idee. Es ist ja super, wenn gerade im Bereich Professional Services mehr Menschen eigenverantwortlich an der Leistungserstellung teilhaben und dies weniger, dann sind die ja viel motivierter. Dann werden die ja alle Mauern einreißen. Das hat am Ende bei uns genauso geklappt und wir machen es aber in der Vermittlung inzwischen bei Kunden ganz anders als bei uns. Also wir erklären viel mehr, wir erarbeiten viel mehr. Unser Wandel war sehr radikal und sehr schnell. Das war am Ende eine Entscheidung unter der Dusche. Und dann wurde das in 4 Wochen alles anders. Okay. Aber das würde ich nie wieder machen, auch nie bei einem Kunden so machen. Aber wir haben sehr viel gelernt, wie man es nicht machen sollte. Ja. Und wir haben auch gemerkt, dass es einen nicht unerheblichen Prozentsatz von Menschen gibt, die deutlich geführt werden wollen und die keine Eigenverantwortung haben wollen. Und denen das auch keinen Lustgewinn bringt. Und die kann man auch nicht zwingen. Also dieses Organisationsmodell, was wir leben, was eben tatsächlich sehr stark von eigenverantwortlichen Teams ausgeht, was die Führung mehr zu einer Dienstleistung gemacht hat, berühmtes Serving Leader Konzept, auch schon alt, und bei uns sehr IT-getrieben, da kommen wir bei Ihnen ja auch noch dazu, bei uns kann man alles wahnsinnig leicht erreichen und barrierefrei. Und das ist auch etwas, was in Deutschland, vermutlich überall auf der Welt, ein Problem ist. Wissen ist ja Herrschaftsmacht. Und dadurch, dass ich Sie von etwas abhalte, können Sie ja mich nicht gefährden in meiner Rolle oder meiner Position. Das ist doch doppelt blöd, ne? In diesen modernen, agilen Themen hat man A, wechselnde Rollen. Das ist das Entscheidende, was aus meiner Sicht Lalu auch übersehen hat. Man braucht irgendeine Art von Hierarchie auf dem Projekt. Das ist bei uns ein Rollenwechsel. Dabei wechseln ständig die Rollen. Die bleiben dann für das ganze Projekt. Das ist etwas, was im Grunde eine Lücke füllt in dem von Lalu. In der Praxis brauchst du eben irgendeine Art von Entscheidungsmacht. Das machen wir durch Rollenwechsel in dem sogenannten PO-System. Es gibt auf jedem Projekt eben dann doch einen Project Owner mit bestimmten Rechten und Pflichten und einen Supervisor. Die beiden als Team entscheiden. Und auch zum anderen ist es so, dass die Datenbasis extrem transparent zur Verfügung in der Mitte steht und damit geht Herrschaftswissen verloren. Und dann verlieren sie 2 Dinge in diesen agilen Systemen. Sie verlieren Herrschaftswissen und ihre Epauletten. Sie gewinnen auf der anderen Seite natürlich ehrlicherweise eine enorme Entlastung. Gerade als Geschäftsführer oder Vorstand muss ich mich eben nicht mehr um alles kümmern. Es ist sogar teilweise schädlich, wenn ich mich auf bestimmten Ebenen einmische. Also sie gewinnen eine enorme Entlastung und ein ehrlicherweise auch stressfreieres Leben. Ob das jeder so will, sei mal dahingestellt. Ne? Deshalb, also wie gesagt, am Anfang darf man nicht damit rechnen, dass die Leute begeistert oh doll rufen, sondern agil, ich vermute, sehe es auch bei Ihnen, die Communication heißt erstmal mehr Eigenverantwortung, auch mehr Arbeit vielleicht, sich auch Infos zu holen, auch wenn die da transparent liegen. Und da gibt es auch möglicherweise nicht den einen, den ich jetzt fragen kann, der dann für mich entscheidet. Und wenn die Entscheidung falsch ist, stehe ich mit der komplett im Scheinwerferlicht. Also von daher, ich glaube, das wird ein schwerer Kulturwandel. Ich bin nur deshalb optimistisch, weil die Technologie, die Digitalisierung erzwingt es. Weil die funktioniert ganz, ganz schlecht, wie wir jetzt in Corona gelernt haben, wenn man versucht, mit moderner Technologie alte Hierarchien am Leben zu erhalten. Insofern, ich glaube, wir müssen uns da ein Stück hineinlernen. Und ob wir wollen oder nicht, aber man muss die Leute langsamer mitnehmen. Das ist für mich zumindest ein Learning.
Ja, das gleiche Feedback habe ich zu meinem Buch bekommen. Ein CEO sagte zu mir, Frau Germann, Sie haben ein Buch für übermorgen geschrieben. Ja, das ist eigentlich zu krass, was sie schreiben. So eine Veränderung, dazu sind die meisten CEOs gar nicht bereit. Sie verstehen es noch nicht mal. Und ich glaube doch, dass es bei den Top-Managern in Deutschland schon angekommen ist. Aber ich sehe genau das Gleiche wie Sie, dass die Blockade meistens, also oder klassischerweise in der zweiten und dritten Ebene sehr, sehr ausgeprägt ist. Die Leute arbeiten immer noch mit Information Dealing und wollen ihre eigenen Fürstentümer haben, dadurch ihre Position sichern etc. Für diese Leute wäre in der Communicative Organization kein Platz mehr. Allerdings sehr wohl für die, die Sie angesprochen haben, die geführt werden möchten. Die Communicative Organization bindet ja die Mitarbeiter sehr stark ein. Sie haben alle ein Selbstbestimmungsrecht und jeder Mitarbeiter bekommt ein Profil in der Communicative Organization und kann selbst entscheiden, ob er gerne projektweise arbeiten möchte oder ob er lieber fest in einem Team arbeiten möchte, jeden Tag die gleiche Arbeit. Wir haben als Beispiel genannt, es gibt hervorragende Assistentinnen, die einen tollen Job machen, die will man ja nicht verlieren, sondern ihnen weiter die Möglichkeit geben, mit Spaß an der Arbeit und ihrer bisherigen Verantwortung weiterarbeiten zu können. Die können das natürlich tun, während andere sich bewegen können. Wir sehen allerdings auch, wenn wir die Gen Z betrachten, dass die nach Agilität ruft und dass sie erwartet, dass man sie wirklich mit einbindet und auch ihnen Verantwortung übergibt, auch frühzeitig. Das muss man halt, darauf muss man sich einstellen. Das ist auch ein wichtiges Argument für den Change.
Erwartungshaltung werden sicherlich genauso wie die Digitalisierung solche Modelle unterstützen. Das sehe ich ganz genau. Ich würde aber einen Punkt noch gerne machen, bevor wir wirklich mal zu Chinko kommen. Viele von den Großkonzernen haben ja in den vergangenen Jahren für sich so einen anderen Weg entdeckt, der vielleicht als Bypass funktioniert. Dort, wo man sieht, dass man Organisation nicht so schnell verändern kann, haben sich in der Praxis sowas wie Circles, werden sie gern genannt, durchgesetzt. Das heißt also im Grunde sehr banal, ich kann, was weiß ich, Sales nicht direkt umstrukturieren, ich habe da aber ein wichtiges Problem oder HR und ich baue mir neben der klassischen Organisation als Business Development, da ist es gerne angesiedelt beim Vorstandsvorsitzenden, ich baue mir schnell so einen Circle und nehme da international, national die besten Fachexperten rein. Und ich lasse die neben der bestehenden Organisation das Problem lösen und spiele das dann wieder in die Organisation rein. Und den schlimmsten Kritiker nehme ich natürlich auch in den Circle, damit er nachher nicht sagt, not invented with me. Und das scheint zumindest bei einigen sogar ganz gut zu klappen. Und das erlebe ich immer mehr auch in gehobenen Mittelständlern, dass man mit diesen Circles, wie immer, die haben einen viel schillernden Namen, mit diesen Arbeitskreisen letztendlich umschifft, dass sich die Organisation als Ganzes nicht so schnell wandeln kann und auch Arbeitsverträge da sind, viele Sachen gar nicht so schnell umsetzbar sind, man vielleicht da auch einen Vorstand hat, der gar nicht so davon überzeugt ist, ein anderer will das. Sind diese Circles so eine Vorstufe oder ein Irrweg? Wie würden Sie die einschätzen? Es scheint ja eine Modewelle zu werden.
Die gibt es ja schon eine ganze Zeit lang, gerade auch diese Innovation Hubs. Und wir haben das Thema Schwarmorganisation ja auch im Buch angesprochen. Für mich ist das ein Irrweg. Und jetzt komme ich wieder zum Titel des Buches, Disrupt Your Communication. Die Unternehmen brauchen in der Organisationsentwicklung eine komplette Disruption. Wenn wir mit Schwarmorganisationen arbeiten, mit einzelnen Hubs, dann haben wir dieses Klein-Klein. Ja, im Grunde genommen müssen sich doch ein Unternehmen vorstellen wie ein großes Mosaik. Und in den vergangenen Jahren haben die Unternehmen ihr Mosaik immer wieder erweitert, indem sie ein paar Steinchen angelegt haben. Jetzt haben sie aber mittlerweile bei den meisten Unternehmen Konstrukte, die sind nicht mehr optimal aufgestellt. Und ich plädiere dafür in der Organisationsentwicklung, lasst uns dieses Mosaik einmal die Steinchen alle auseinandernehmen. Lasst uns sagen, wo muss die Organisation hin, wie soll sie am Ende aussehen und dann neu zusammenlegen. Jeden einzelnen Prozess durchleuchten, gucken, wie kriege ich es hin. Und das ist eben das weiße Blatt, auf dem man das Unternehmen und den Weg dorthin neu skizziert.
Jetzt gibt es bei Ihnen im Kern, und dann kommen wir auch mal zu dem Begriff, das Thema der Chinko, also der Frage, wie stelle ich Informationen breit zur Verfügung, wie sichere ich eine Teilhabe? Vielleicht erläutern Sie kurz Ihr Konzept. Was muss da in der Mitte geteilt werden und wie kann man so etwas organisieren? Und hat dieser Begriff was mit Ginkgo zu tun? Das sind diese Blätter, ne?
Ja, nee, damit nicht. Ginkgo steht für Central Intelligence Communication. Wir haben es abgekürzt, weil es einfach zu lang ist und ich sag mal 20 Seiten mehr im Buch verlangt hätte, wenn wir das mal geschrieben hätten. Also haben wir kurz die Ginkgo rausgemacht. Es ist eine zentrale Wissensstelle. Sie können damit Wissen haltbar machen, auch für nachfolgende Generationen, und ihr Wissen auch für alle Mitarbeitenden zugänglich machen. Es wird praktisch, es ist eigentlich die neue Auflage des Newsrooms. Es ist ein Data Warehouse fließt damit ein, weil ganz viele Unternehmen haben ja wunderbare Daten, wissen aber nicht, wie sie nutzen können. Also alles an einer zentrale Stelle, genauso das Knowledge von Mitarbeitenden. Also wir sind da beim Knowledge Management, da gibt es ja auch einige, die daran arbeiten. Wir müssen das auch machen wegen des Fachkräftemangels. Gleichzeitig fließt aber auch künstliche Intelligenz dort rein. Stellen Sie sich zum Beispiel mal eine Bank vor, die muss ständig an die Pressestelle ihre Konditionen melden, wenn da Anfragen kommen, wie sind die aktuellen Konditionen. Das machen die künftig, lassen das einfach automatisch in ein System einfließen. Es ist ein digitales Betriebssystem und dort sind alle Informationen abrufbar. Und damit es nicht zu schwer wird, können alle Mitarbeitenden darauf zugreifen. Es gibt ein paar Punkte, die sind geschützt, weil sie ja auch Themen haben wie Ad-Hoc-Publizitätspflichten, also Insider-Themen. Da können sie nicht alles zugänglich machen, aber alles, was frei zugänglich sein dürfte, kann von allen Mitarbeitenden genutzt werden. Und das idealerweise per Voice Computing. Sie haben praktisch eine eigene Alexa im Unternehmen oder eine eigene Siri oder wie immer sie die nennen wollen und sagen einfach, Ginkgo, gib mir bitte die und die Daten. Sag mir alles zum neuen BGH-Urteil. Und sie bekommen sämtliche Daten per Voice ausgeworfen. Sehr, sehr einfache Anwendung, ist auch alles machbar. Wir haben das mit einem Digitalunternehmen geprüft, bevor wir das geschrieben haben, ob das alles umsetzbar ist. Eine künstliche Intelligenz holt Ihnen aus dem Wettbewerb Informationen rein. Gleichzeitig geben aber auch Leute aus dem Sales ihre Erfahrungen in die Ginkgo, sodass sie eine Stelle im Unternehmen haben, die alles Wissen bündelt und aufbereitet. Das ist natürlich ein Großprojekt, weil sie brauchen Leute, die müssen darauf achten, ist Datenschutz ausreichend beachtet, gibt es Telekommunikationsgesetz, muss geprüft werden, sind die Daten aktuell jederzeit und. Also sie brauchen schon, wir nennen es das Ginkgo Care Team, also ein Team, das wirklich die Qualität auch ständig untersucht und prüft und verbessert, wenn es notwendig ist, auch handelt. Das ist natürlich was für eine größere Organisation. Das kann aber auch ein kleines Unternehmen machen, indem sie sagen, okay, wir haben hier ein Intranet und dort setzen wir halt, stellen wir auch Wissen zur Verfügung und teilen das unter allen. Das geht natürlich auch, aber diese große Ginkgo ist gedacht für größere Unternehmen.
Vielleicht darf ich das ergänzen. Durch die Art und Weise, wie wir das in dem Bereich Professional Services in der Beratung und auch bei uns selber gemacht haben, da ist es aus einem sehr pragmatischen Ansatz gestartet. Die Teams bei uns greifen schlicht und einfach eben über Microsoft Teams auf ihre Teamwebs zurück. Das heißt, für jedes Projekt, aktuell, was weiß ich, 40 Kunden, 40 Teamwebs, die sind zugänglich für alle Teammitglieder und da findet man alles, was an Informationen und auch was an Dialog zu dem jeweiligen Kunden zutrifft. Insofern ist es dann relativ einfach, in so etwas mitzuarbeiten, zumal die Grenzen zum Kunden ja in den letzten Jahren bei vielen gefallen sind, die über solche gemeinsame Kollaboration arbeiten. Und die ist ja, seien wir ehrlich, technologisch bis einfach. Das ist ja Standardsoftware geworden. Die Leute haben da furchtbare Angst davor dabei. Also es ist sowas für einfach handhabbar und sie können den in Teilen mitrechnen oder insgesamt den Kunden aufschließen und arbeiten eben gemeinsam. Ist auch ein neues Gefühl, wenn man sich 24/7 sieht. Und der Kunde sieht halt dann, ob da etwas schon fertig ist, ob ein Konzept da liegt, ein neuer Termin eingetragen ist, etc. Und bei uns ist beispielsweise das, was Sie mit Cinco hier beschreiben, sehr stark in einem riesigen Wiki, was eben tagesaktuell ist und wo tatsächlich auch alle komplett drauf zugreifen können, wo alles, was nicht einzelnes Projekt bezogen ist, drin ist. Eine sehr, sehr simple und pragmatische Art der Vorgehensweise, die aber, die wir jetzt aber auch bei vielen auch sehr gehobenen Kunden sehen, dass für das Thema der einfachen Arbeitsorganisation, der Alltagsorganisation, man tatsächlich mit 2, 3 Tools der Standardsoftware zurechtkommt. Das ist also ganz erstaunlich, dass eher die Struktur, die man da reinlegt, den Mehrwert bei ausmacht, als die Programmierung einer Software. Das ist also ganz interessant, das einzuspielen. Keine Angst vor Software würde ich auch so ein bisschen mitnehmen, weil die ist gar nicht die Riesenfrage. Es ist eher eine Frage, wie konfiguriere ich intelligent und smart mit dem, was schon da ist. Oder sehen Sie, dass da ganz viele, ganz neue Programmierungen kommen müssen?
Nein, also Sie können das sehr, sehr einfach machen, wie Sie das ja schon mit Teams machen. Wenn Sie das jetzt in Ihren einzelnen Projekten für die einzelnen Kunden auch noch sichern, kann vielleicht ein Nachfolgeteam, das dann bei einem anderen Kunden ein ähnliches Projekt hat, ja auch darauf zugreifen. Das ist ja alles machbar und es gibt genug sehr, sehr gute Digitalisierungstools, mit denen Sie sowas umsetzen können. Es muss nicht Teams sein, es gibt da auch viele, viele andere. Man kann auch was, ja, Sie können auch was selbst programmieren lassen. Das ist sehr, sehr simpel. Wir haben das ja prüfen lassen für dieses Buch und das hat ein Digitalisierungsunternehmen aus dem Großraum Stuttgart gemacht und hat das sehr schnell umsetzen können. Es ist ein bisschen schwierig mit der künstlichen Intelligenz, weil da müssen Sie natürlich aufpassen, ist es eine selbstlernende künstliche Intelligenz, die stößt an ihre Grenzen. Ja, also da muss man schon genau hingucken, was fließt da ein. Aber ganz ehrlich, es geht doch wirklich darum, Wissen in einer Organisation zu zentrieren und vor allen Dingen das den Mitarbeitenden zugänglich zu machen und dass die auch gegenüber den Kunden jederzeit die richtigen Informationen geben können. Wenn Sie mal in einer Organisation Führungskräfte fragen, fragen Sie mal 10 Führungskräfte, wie viele Mitarbeitende haben wir denn? Dann bekommen Sie meistens 5, 6 verschiedene Aussagen. Ja? Wenn Sie nach dem Anteil Female Leaders fragen, dann wissen die manchen meisten gar keine Antwort mehr geben zu können. Es geht doch darum, dass man die Mitarbeitenden wertschätzt und befähigt, dass sie Aussagen treffen können, diese richtig treffen können, dass praktisch bei Ihnen alle Teammitglieder den Kunden sofort Antworten auf seine Fragen geben können und die sind hundertprozentig richtig. Die sind nicht interpretiert oder mit Halbwissen gefüllt, sondern die stimmen einfach. Es sind Fakten und der Kunde kann sich darauf verlassen. Er kann jederzeit bei Ihnen Fragen stellen und bekommt die richtige Antwort.
Dann ist der Kommunikationsmanager der Zukunft im Grunde genommen immer so eine Art Hubbetreiber, der versucht, so viel wie möglich von außen ins Unternehmen reinzubekommen und das so innen entwickelte, innen und extern zu teilen. Das heißt, im Grunde genommen ist der mithilfe von digitalen Werkzeugen, von Maschinenlernen, von KI, von verschiedenen Programmen einer, der diesen Infostrom versucht, so sinnvoll wie möglich intern, meistens auch so viele wie möglich, wie gesagt, bis auf geschützte Bereiche und extern entsprechend selektiv zu verteilen. Das ist, ich stelle mir da so ein Menschling vor, in einer Strömung nach innen und nach außen und der versucht, diese Strömung auch technologisch wie intellektuell ein Stück weit zu bewältigen, damit auch eine sehr viel wichtigere Managementfunktion als der eine fröhliche Pressemeldung schreiben kann, sondern einer, der tatsächlich ganze Ströme von Daten und Informationen kanalisiert, sehr, sehr stark nach innen betrachtet, damit dieses Unternehmen am Laufen bleibt, sicherlich selektiver in der Arbeit nach außen, verändert das auch so, dass das kam ja auch in Ihrem Buch in die Diskussion oder Fragen, wie verändert das Fähigkeiten-Fertigkeiten-Profil, was wir von dieser Managerin, diesem Manager erwarten?
Also wir sind diese Manager, wir nennen sie Chief Communications Manager innen. deren Aufgabengebiet verändert sich laufend. Sie haben die Disruption meistens schon hinter sich. Es geht aber permanent weiter. Digitalisierung hat kein Ende. Und auch sich darauf natürlich einzustellen, das nimmt auch kein Ende. Wir müssen uns mit ständig neuen Veränderungen befassen und ständig weiterentwickeln. Es gibt anhaltende Krisen, es gibt neue Krisen. Wir werden in Zukunft sicherlich so bald keine krisenfreie Zeit haben. Also der Communications Manager ist sehr, sehr gefordert. Wir plädieren dafür, dass er sogar in den Vorstand von Organisationen gehört, weil er eine so extrem wichtige Funktion hat und ein so weites Aufgabengebiet, dass er einfach wirklich auch mit in die Steuerung muss, in die Gestaltung des Unternehmens. Er erkennt frühzeitig durch sein Wissen Risiken und kann diese sehr, sehr schnell abfedern, indem er halt im Management dabei ist, also im Vorstand sitzt. Er ist aber für die ganze Reputation des Unternehmens verantwortlich. Und da muss man halt sagen, Kommunikation ist ein Grundpfeiler des Erfolgs. Sie können noch so gute Arbeit machen, wenn Sie es nicht richtig kommunizieren, dann weiß es keiner und Sie haben keinen Erfolg, der bleibt aus. Wenn es um praktisch Recruiting geht, Sie können noch so ein tolles Unternehmen sein und Ihren Purpose und Narrativ und ESG, Nachhaltigkeit, alles involvieren. Wenn Sie nicht darüber sprechen und das nicht bei den Stakeholdern ankommt, dann verpufft es. Also für uns ist es so, dass der Chief Communications Manager oder Officer eigentlich einer der wichtigsten Vorstandsmitglieder sein wird in der Zukunft. Denn Kommunikation wird immer wichtiger und entscheidender. Und das über alle Branchen hinweg und auch für alle Größen von Unternehmen.
Ich versuche mal eine Zusammenfassung zum Abschluss, weil das ist gerade am Ende ja nochmal einer der ganz zentralen Punkte, den Sie da gebracht haben. Wenn wir uns eine Organisationsentwicklung angucken, national wie international, dort, wo es möglich ist, vollzieht sich die immer stärker in Teams, sehr häufig in agilen Teams. Das wird durch die Digitalisierung schlicht und einfach unterstützt und gefordert, weil man immer leichter an unterschiedlichen Orten zusammenarbeiten kann. Da kommt auch unser ganzes Thema des Homeoffice, des Zuhausearbeitens, des an verschiedenen Orten arbeiten rein. Die Ansprüche einer Generation, die gerne sehr frei arbeiten möchte. Sie sprachen Generation Z an beim Bereich Professional Services. Da ist die Bewegung schon sehr, sehr stark, egal ob Beratung, Anwalt oder was auch immer. Da gibt es die Möglichkeiten, in verschiedenen Teams verschiedene Rollen einzunehmen. Und das verändert Führung, weil ich brauche dann oft Bereiche gar nicht mehr. Komplette Bereichsleitungen fallen weg. Stattdessen gibt es immer mehr eigenständige Teams, in denen der Rollenwechsel sogar stattfindet. Im einen Team bin ich Mitarbeiter, im anderen Team bin ich Projektleiter. Und weil ich das häufiger wechsle, bin ich auch nett zu den anderen, weil dann am Ende ist der ja immer mein Chef oder die. Das ist ja oft sehr, sehr pragmatische Überlegung. Das verändert unseren Blick auf Führung, haben Sie gesagt. Ich bin in der Mitte und nicht mehr oben drüber, weil ich stelle im Wesentlichen Informationen zur Verfügung, auch kritische Informationen, auch monatliche Zahlen, Fakten und so weiter. Das ist nicht mehr Herrschaftswissen einer Geschäftsführung, das braucht der Teamleiter genauso, weil er plant genauso wie ein Geschäftsführer auf seinem Projekt eben dann. Das bedeutet, These Ihres Buchs, dass sich die Bedeutung von Kommunikation ganz grundlegend wandelt, weil die ist nicht nur Schmiermittel, sondern die ist essentiell, zumindest in dieser Art der Projektarbeit, das, was ich mir zentral hole und was dann auch zentral gesteuert werden muss. Das heißt, Kommunikation, wie wir vorhin diskutiert haben, nicht nur als Herrschaftswissen, sondern als Service, damit diese einzelnen Teams funktionieren. Mal offensiv angeboten, mal zum Abfragen für Mitarbeiter, deren Fähigkeiten auch ein Stückchen technologisch sein müssen, weil sie müssen verstehen, wie man mit all diesen Dingen umgeht. Und ein Vorstand muss verstehen, dass er damit Verantwortung verbreitet, den Leuten aber auch den Rahmen dafür lassen muss. Und das wird wahrscheinlich unser Gefühl auch, wie wichtig diese individuelle Führung ist, vielleicht ja sogar in ein ganz anderes Licht setzen, das nicht Führen das Zentrale ist, sondern sauber kommunizieren und sich einlassen auf ganz wechselnde Rollen. So habe ich es zumindest ein Stück weit versucht jetzt zu verstehen oder zusammenzufassen. Habe ich einen groben Fehler gemacht, Frau Germer?
Also ich würde vielleicht noch eine Einschränkung erwähnen wollen. Natürlich sind Hierarchien schwierig. Die sollten schon abgebaut werden, gerade wenn sie blockieren und vielleicht die Geschäftsführung trennen von wesentlichen Informationen. Gleichwohl möchte natürlich auch die Gen Z und künftige Talente möchten auch ihre Karriere machen. Die brauchen natürlich auch irgendwelche Anreize. Sind es jetzt Titel wie Project Owner oder dergleichen? Die möchten auch Führung lernen und Führung anwenden. Also man muss schon auch den Spagat hinkriegen, dass man sagt, unnötige blockierende Hierarchien abbauen, aber trotzdem auch Entwicklungsmöglichkeiten, Entwicklungsetappen bieten, dass auch die künftige Generation die Möglichkeit hat, sich in Unternehmen ja nicht nur fachlich zu entwickeln, sondern auch funktional in Management-Themen und auch, ich sag mal, eine Karriere abbilden kann.
Sehr guter Punkt. Das wäre dann die Geschichte, ja, Führung und Hierarchie, ja, aber projektbezogen und mit je nach Projekt wechselnden Rollen. Und vielleicht ist dann ein Lebenslauf im Bereich Professional Service so, dass während der gesamten Zeitspanne einfach nur die Komplexität der Projekte wächst, für die ich zuständig bin. Und dadurch meine persönliche Entwicklung immer mehr meine Fähigkeiten triggert, Komplexität besser hinzubekommen und ich dafür dann automatisch besetzt werde. Sehr, sehr guter Punkt. Das heißt, agil heißt nicht den Abschied von Führung und Hierarchie, sondern agil heißt in dem Zusammenhang eigentlich nur den Rollenwechsel und das Meistern größerer Komplexität, indem man sowohl methodisch wie eben auch durch Erfahrung da weiter dazulernt. Super. Ich würde an dieser Stelle mit Blick auf die Uhr und großem Bedauern sagen, unseren Podcast sehr gerne beschließen. Nicht natürlich ohne nochmal auf den Literaturtipp hinzuweisen. Ulrike Germann, Eberhard Seitz, Disrupt Your Communication, im DFV Mediengruppe erschienen, ein sehr empfehlenswertes Buch über eben die Möglichkeit, nicht nur die Cinco einzuführen, sondern mit Kommunikation, Organisationsformen deutlich zu optimieren. Und natürlich, last but not least, auch gerne auf unsere eigene Publikation Beyond Agile von Bose Güttler. Erstmal ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, ich danke auch und freue mich. Alles Gute.
Danke sehr, Frau Gerhard.